Vergleich gesprochen, dass das Wort Gottes unser Brot ist, unser tägliches Brot. Stimmt's? Brot ist Nahrung, das Wort Gottes ist Nahrung für uns. Und mal so fragen, wie kann man oder wie lange könnte man ohne Nahrung auskommen? 4 Wochen? So, je nachdem, halt manche Experten sagen zwischen 40 bis 80 Tagen ohne Nahrung. Aber wie lange kann man ohne Wasser leben? 3 Tage? Mhm. Und je nachdem, wo man ist, wenn das ein bisschen kälter ist, natürlich nicht so schlimm wie in der Wüste. Weil in der Wüste ohne Wasser kannst du nach einem Tag Dehydrierung, dann merkt man deinen Körper schon gleich. Und wir wollen heute schauen, dass das Wort Gottes Wasser ist für uns. Lebenswichtig. Und wenn die Bibel Nahrung ist und Wasser ist, wie lange kann man geistlich ohne dieses Brot und ohne dieses Wasser leben? Nicht lang, ne? Es ist genauso wie dein Körper Nahrung und Wasser brauchst, ist auch dein geistlicher Körper, dein geistliches Wesen, dein Geist. Du bist ja Geistesmensch. Du bist nicht Körper, der eine Seele und zufällig einen Geist hast, sondern du bist ein Geist, der eine Seele, die in einem Körper wohnt. Stimmt's? Oder? Ja. Wir sind nicht natürlich in dem Sinne, sondern du hast etwas von Gott, was ewig lebt. Die Frage ist, wo willst du diese Ewigkeit leben? Und weil das so ist, ja, wenn du Jesus Christus angenommen hast, bist du gerettet und dein Geist ist versiegelt durch den Heiligen Geist. Du bist gerettet und du bist reingewaschen durch das Blut. Aber ich befürchte, es sind so viele unterernährte Christen. Stimmt's? Und dehydrierte Christen, die das Wort nicht essen und die das Wort nicht trinken, wie sie eigentlich sein sollten. Und heute möchte ich wirklich zeigen, dass das Wort Gottes tatsächlich Wasser ist für uns. Nicht nur Brot. Wir haben letzte Woche schon gesagt, dass das Wort Gottes Brot vom Himmel ist. Und heute über Wasser, diese erste Bibelstelle. Als sie etwas zu essen verlangten, ließ er Wachteln kommen und mit Brot vom Himmel machte er sie satt. Er spaltete einen Felsen und es quoll Wasser hervor. Manna als Brot, Brot vom Himmel, aber steht auch für was Geistliches. Stimmt's? Und interessant gesagt, dass dieser Felsen ist auch was Geistliches. Nicht nur Natürliches. Nochmal, die Bibel ist ein geistliches Buch, geschrieben von einem geistlichen Wesen für geistliche Wesen. Stimmt's? Deswegen, wie Apostel Paulus sagt, natürliche Menschen können dieses Buch nicht verstehen. In Amerika gab es mal ein GQ, wisst ihr, was GQ ist? Ein Modemagazin in den USA und sagen, das ist das Buch, was man verbannen soll. Ja klar, GQ, wenig IQ. Du kannst so viel IQ, wie du willst, kannst du auch dieses Buch nicht verstehen. Warum? Weil du brauchst Offenbarung dafür, weil das für ein geistliches Wesen geschrieben ist, von einem geistlichen Wesen. Es ist nicht für den natürlichen, weil ein natürlicher Mensch kann das nicht verstehen. Denn sagt Apostel Paulus in 1. Korintherbrief, es wird durch den Geist geoffenbart. Stimmt's? Deswegen sagen, hey, mein Ziel heute Morgen oder mit dieser Serie ist, dass euch dazu zu bringen, dieses Buch zu lesen. Sei mal doch ehrlich, ja? Wir sind ja alle Christen hier, hoffe ich. Früher oder später musst du dieses Buch lesen. Oder? Fang doch jetzt an. Es wird gut, wenn du dieses Buch lesen, weil es ist nicht nur Geschichte hier. Es ist spannend. Es ist Herr der Ringe und was weiß ich, alles mögliche. Es ist nicht so spannend wie das. Oder? Alle Literatur dieser Welt kannst du zwar lesen, aber das hier ist Leben. Und deswegen gesagt, hey, es ist Gottes Autobiografie. Hier erkennst du den Schöpfer des Himmels und der Erde selbst, wenn du das liest. Deswegen sagen, hey, es gibt so viel zu entdecken. Lesen wir nächste. Und alle tranken denselben geistlichen Tranken. Das ist ja das Schöne. Die trinken ja normales Wasser. Aber Apostel Paulus sagt, sie tranken geistlichen Trank. Denn sie tranken aus einem geistlichen, jetzt kommt was? Felsen. Wir haben vorhin ja gelesen. Und jetzt aber, das ist geistliche Felsen, der sie begleitete. Meinst du, dass dieser Fels, dieser dicken Brockenfels, mit ihnen wanderte? Vielleicht nicht wortwörtlich, aber wir wissen, wer dieser Fels ist oder war. Der Fels aber war der Christus. Und diese Symbolik auch, dass dieser Fels einmal geschlagen und dann Wasser floss hervor, ist ein Sinnbild, dass Jesus einmal, ein für allemal, sagt die Bibel, geschlagen worden ist und aus ihm floss Wasser und Blut. Aber da Mose nochmal zum zweiten Mal geschlagen ist, sagt, das geht nicht. Mose, deswegen kannst du nicht in das verheißene Land kommen, das geht nicht. Weil es war nicht nur einfach ein Fels. Das ist die Symbolik, dass Jesus Christus ist der Fels. Und übrigens, Wolke, ja, die Wolkensäule und Feuersäule ist auch eine Symbolik. So, das wollen wir nächste Woche mal ein bisschen tiefer über Symbolik mal sprechen. Weil es gibt so viele Symbole in der Bibel zu verstehen. Aber der Feuersäule und der Wolkensäule ist Sinnbild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist zeigt uns den Weg. Er ist da bei uns Tag und Nacht. Stimmt's? Aber hier wollen wir wirklich sehen, gesagt, das Wasser repräsentiert das Wort. Und wir leben in der Welt. Was denkt ihr, was geht vor sich her in dieser Welt? Es ist Krieg der Worte, stimmt's? Überall ist Worte. Worte, Worte, Worte. Und die Frage an dich, wessen Worte glaubst du, der zu dir flattert? Wem glaubst du? Das, was Gott sagt? Oder was der Teufel sagt? Weil Teufel wird immer kommen mit derselben Frage, wie er damals Adam und Eva gefragt hat. Hat Gott was wirklich gesagt? Oder? Er hat keinen neuen Trick. Durch und durch. Und er hat ja auch, ich sag mal ein bisschen jetzt, nicht respektlos, aber ist ja auch die Wahrheit, er hat ja auch einen Dachschaden. Ne? Oder? Wie hat er den Dachschaden gekriegt? Wie war die Verheißung? Dass der Same der Frau wird was? Den Kopf der Schlange zertreten. Deswegen, das meine ich, Entschuldigung, das ist jetzt nicht so salopp, sondern aber das ist ja die Wahrheit. Er hat einen Dachschaden. Und er hat nicht neuen Trick. Derselbe Trick wird er auch gegen dich benutzen, weil er wird immer das Wort Gottes in Frage stellen in deinem Leben. Hat Gott wirklich gesagt? Er wird dein Zehnt in Frage stellen, hat das wirklich funktioniert? Guck mal, wie du jetzt rumkämpfst. Inflation und alles möglich, egal was. Er wird immer Gottes Wort für dein Leben in Frage stellen. Deswegen, lass uns wirklich der erste hier. Satan versucht uns mit seinen Worten zu überfluten. Lesen wir, haben wir schon letztes Jahr gesprochen, Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und sein Engel wurde mit ihm geworfen. Und jetzt Vers 15. Und die Schlange warf jetzt aus ihrem Mund was? Wasser wie einen Strom. Hinter der Frau her. Die Frau hier ist auch Symbolik für die Gemeinde. Um sie mit dem Strom fortzureißen. Was fließt aus dem Mund normalerweise? Worte, ne? Und hier, Satan hat Wasser nach der Frau geworfen, um sie zu verführen. Und das ist dieses Bild, die Flut von Worten, die auf uns zukommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast. Dieser Satz, plötzlich hörst du von, wie aus dem Nichts, du wirst es nicht schaffen. Dein Urgroßvater ist früh gestorben, dein Opa ist früh gestorben und du wirst auch früh sterben. Schon mal sowas gehört? Deine Familie hat diese Krankheit, du wirst auch diese Krankheit haben. Schon mal gehört? Es ist immer die gleiche. Einfach so Lüge, so diese Flut von Worten. Du hast die falsche Frau geheiratet. Deine Ehe ist schlechte Ehe. Du hast den falschen Job, du hast den falschen Chef, was auch immer. Dein Zehnten klappt nicht. Flut. Strom, um dich fortzureißen. So, Wasser steht für Worte, Wasser repräsentiert Worte, haben wir schon gesagt. Und interessant, David sagte genau das Gleiche. Psalm 69, 2, rette mich Gott, denn Wasser ist bis an den Hals gekommen. Ich glaube nicht, dass er irgendwann so überflutet ist, dass er nicht mehr schwimmen konnte. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein fester Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut schwemmt mich fort. Ihr wisst, wie die Worte ihn hinterher, er wurde verleumdet, er wurde gejagt, schlechte Dinge über ihn gesprochen, stimmt's? König David. Nochmal, Vers 15 und 16, die Gleichsam. Ziehe mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich gerettet werden von denen, die mich hassen und aus den Wassertiefen. Psalm 93, Vers 3 bis 4. Herr, die Fluten erheben. Die Fluten erheben die Stimme. Die Fluten erheben ihr Brausen. Hey, sie können reden, die Fluten. Interessant, oder? Die Fluten können reden. Und die Flut steht für Worte des Feindes. Mächtiger als das Tosen großer Wasser, jetzt kommt, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Gottes Stimme ist viel stärker als Worte des Feindes. Dafür haben wir diese Zuversicht. Die Flut erhebt ihre Stimme, aber Gottes Stimme ist lauter, Gottes Stimme ist stärker. Ja? Es gibt so viele Bibelstellen, allein der letzte so Zusammenfassung von Bergpredigt, Matthäus Kapitel 7, ab Vers 24 und folgende. Wer meine Worte hört, hat sagt Jesus, und was? Es tut, dann kann man sie vergleichen wie ein Mann, der was? Sein Haus auf einem Felsen baut. Und dann kommt, der Regen kommt, die Fluten kommen, der Wind kommt und das Haus steht. Gott redet, der Feind redet, und jetzt haben wir ein drittes Problem. Du redest. Stimmt's? Lass mich mal so eine Frage stellen. Hast du schon mal erlebt, dass dir dein Mundwerk schon einmal Ärger bereitet hat? So, ich nehme an, das ist ein Ja. Stimmt's? Unser Mundwerk ist manchmal nicht so gut. Ne? Tiefe Wasser, repräsentiert worden, haben wir schon gesagt hier. Gottes Wort ist die Quelle. Der Feind redet, aber unsere Worte sind auch wie Wasser. Ja? Wir ertränken uns selber mit unseren Worten. Hier natürlich Sprüche Kapitel 18. Tiefes Wasser sind die Worte aus dem Mund eines Mannes und einer Frau noch mehr. Spaß beiseite. Tiefes Wasser. Bist du verstrickt durch deines Mundes Worte, gefangen durch die Worte deines Mundes? Das, was du schon rausgesprochen hast, kannst du manchmal nicht mehr zurücknehmen. Ne? Ist alles schon in Schaden gerichtet. Und jetzt kommt natürlich die bekannte Stelle, Sprüche 18, 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Bedeutet das, dass wenn ich spreche, kann ich jemanden sterben und leben lassen kann? Heißt das so? Natürlich nicht. Ne? Was bedeutet eigentlich dieser Satz? Es bedeutet Folgendes. Gott spricht Worte des Lebens, stimmt's? Und der Teufel spricht was? Worte des Todes. Und jetzt hast du die Macht, zu irgendeinem der beiden zustimmen und übereinstimmen mit einem der beiden. Oder? Das ist immer dieser Kampf. Mit wem stimmst du überein? Mit wem? Ja? Du kannst mit Gottes Wort zustimmen und übereinstimmen, das, was er sagt für dein Leben, für deine Familie. Oder du kannst mit dem Tod, mit den Worten des Todes vom Feind übereinstimmen. Und deswegen ist Tod und Leben in der Gewalt der Zunge, je nachdem, mit wem du übereinstimmst. Mit Gottes Wort oder mit Wort des Feindes. Und jetzt kommt für mich ein der Lieblingsbibelvers. Ich hoffe, du kannst das auswendig lernen. Ich habe jetzt versucht, zweimal, dreimal. Wenn der Bedränger kommt, wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn, was? In die Flucht schlagen. Psalm 59, Vers 19 aus Schlachterübersetzung. Du kannst diese Bibelvers auswendig lernen. Wenn der Feind, wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn. Und wer ist der Hauch des Herrn? Der Heilige Geist. Wird ihn in die Flucht schlagen. Wow. Das ist das Wort. Und jetzt kommt, als Jesus versucht wurde, nachdem er ja 40 Tage gefastet hat, ne? Haben wir ja letzte Woche schon gesagt, Hunger kommt erst nach 40 Tagen, vor 40 Tagen ist nur Appetit. nein, Spaß. Und jetzt komm, ja? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach dies, mach das, mach das. Und dreimal hat Jesus was gemacht. Wie hat er das gemacht? Wie ging er mit Versuchung um? Indem er mit dem Wort Gottes gekämpft. Es steht geschrieben. Dreimal. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Meine Frage an euch. Wenn der Sohn Gottes dreimal mit dem Wort Gottes gekämpft, um Versuchung zu überwinden, wer bist du? Wer bin ich? Wer wir sind? Wer sind wir, dass wir nicht das Gleiche tun, wie er das macht? Du kannst Sünde nicht überwinden ohne das Wort, stimmt's? Wir müssen es kämpfen. Deswegen sagt ja das Wort Gottes, ist ja schwer. Du musst kämpfen mit dem Schwert, mit dem Rema, die von Gott kommt. Es steht geschrieben. Und ich hoffe, dass du es gelesen hast, dass du das weißt, dass das da irgendwo geschrieben steht. Und wenn du das nicht liest, dann weißt du nicht, wo das steht. Sims? Von nichts kommt nichts, haben wir ja gelernt. Und wenn du nicht liest, dann weißt du, natürlich kann der Heilige Geist dir irgendwas geben. Aber eins habe ich gelernt in der Bibelschule, der Heilige Geist salbt keine Faulheit. Sims? Ich kann dir mal helfen, gar keine Frage, ist ja gnädig, aber faul sein ist nicht in seiner Kategorie. Deswegen sagen, hey, du kannst Versuchung überwinden durch das Wort. Zweitens, Satan versucht, uns von Gottes Wort fernzuhalten. Er will nicht, dass du Gottes Wort lesen, er will nicht, dass du Gottes Wort hören. Warum? Denn das Wort Gottes kann dich befreien. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich was? Frei machen. Und das will er überhaupt nicht. Deswegen will er nicht, dass du die Wahrheit erkennst. Die Wahrheit aus dem Wort des Gottes, die Wahrheit Jesus als Person. Und jetzt kommt Amos Kapitel 8, Vers 11. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, Herr, da sende ich Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Eine geistliche Hungersnot. Aber interessanterweise, hier ist nicht Hungersnot nach Wort des Herrn. Wort des Herrn ist genügend. Aber das Wort Gottes was? Zu hören. Nicht das Wort Gottes, aber das Wort Gottes zu hören, das wird ein großer Hungersnot sein. Ja? Weil es gibt, Gott redet die ganze Zeit. Aber das Problem ist, wie gesagt, sie zu hören. Aber manchmal, das ist ja genau dieser Kampf, glauben wir überhaupt das, was hier steht? Wir haben letzte Woche ja schon gesagt, Josua Kapitel 1, Vers 8, meditiere über das Wort Tag und Nacht. Und dann, was war die Verheißung? Wenn du das tust, wenn du das Wort Gottes meditierst, du wirst Erfolg haben. Psalm 1, wenn wir das Wort Gottes nachdenken, meditieren, sind wir wie ein Baum gepflanzt, was? An der Wasserbäche. Und dann alles, was wir tun, gelingt uns. Das Problem, sobald wir das Wort Erfolg, Gelingen, kommt dann diese komische amerikanische Wohlstand-Evangelium reingeflattert, weil das irgendwie so propagiert. Erfolg bedeutet, dass ich bestimmte Automarken fahre, dass ich Goldkette überall, dass ich ein Turnschuh, die Hunderte von Dollar kostet oder Tausende von Dollar, je nachdem. So wird ja manche Prediger in den USA sich darstellen und meinte, sie sind erfolgreich. Da muss ich sagen, mein Lieber, schön, dass du das hast, aber das ist nicht die Definition, wie hier Erfolg bedeutet. Es gibt zwei Bedeutungen mit dem Wort Erfolg hier aus Josua Kapitel 1 und Psalm 1. Die erste Bedeutung, erfolgreich, bedeutet, dass eine Person eine Last trägt auf einem Berg und dann hinter dieser Person ist eine andere Person, die ihm hilft, diese Last mitzuschieben, mitzutragen. Das ist die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung, gefällt mir sogar besser, dass die zweite Person nimmt die Last von der erste Person ab und trägt sie ganz hoch. Das nennt die Bibel Erfolg. Wenn Gott hinter dir steht und deine Last abnimmt, bist du erfolgreich. Wer wird das nicht? Für deine Ehe, für deine Kinder, für dein Geschäft, egal was. Gott nimmt deine Last ab. Boah. Das ist Erfolg, Leute. Das ist biblischer Erfolg. Nicht Unfug. Wohlstandsevangelium, das hat mit Gott nichts zu tun. Sondern Gott möchte, dass du erfolgreich bist, indem er alle deine Last für dich tragen. Ist doch toll. Ich möchte das. Ich möchte so erfolgreich, dass Gott mir alle meine Last abnimmt. Die Last für die Gemeinde, die Last für meine Familie, die Last, was weiß ich. Dann kann ich fröhlich den Berg hochlaufen mit meiner Begleiter, mit meiner Parakletos. Haben wir gestern ja gesagt, der Parakletos, der hinter deinem Rücken, der mit dir kämpft. Wow, das ist doch toll. So ist er herbeigerufen, der an deiner Seite herbeigerufene, der Heilige Geist. Er macht dich erfolgreich. Alles, was du dann anfasst, gelingt dir. Und das wünsche ich dir. Aber wenn du deine Hausaufgabe machst, indem du darüber nachsinnst, Tag und Nacht, das, was der Feind versucht, dir abzuhalten. Markus Kapitel 4, 14, 15. Der Sämann sät das Wort, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich, jetzt kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihr Herzen gesät worden ist. Boah, der Satan kommt sogleich und stiehlt dieses Wort weg. Das ist natürlich schon Hammer. Also ich habe irgendwie schon ein bisschen Sorge. Der Feind kann das, was ich gerade gelesen habe, stehlen. Deswegen kommen bei mir dann plötzlich so einige Stellen, wie zum Beispiel Maria, die Mama von Jesus, das gemacht hat. Wie hat sie das gemacht? Als das Wort von Engel kam, aha, sie bewahrt das in ihr Herz. Wenn du das Wort nicht bewahrst, irgendwann kann der Feind kommen, um das zu stehlen. Deswegen musst du es bewahren. Du, nicht Gott. Gott wird das nicht für dich machen. Du musst es machen. Bewahrt das in dein Herz. Psalmist sagt auch, Herr, ich bewahre dein Wort, ich verstecke dein Wort in mein Herz, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich bewahre das. Wir haben ja gesagt, Leben und Tod ist in der Macht der Zunge. Entweder du stimmst zu oder du sprichst dagegen. Das ist immer ja nur diese Entweder-Oder. Wie hat Jesus gesagt? Wie reden wir? Wie redet der Mensch? Aus der Fülle des Herzens redet den Mund. Stimmt's? So, du redest aus deinem Herzen. Aus deinem Mund kommt etwas raus. Und das ist die Frage, was? Gott setzt das Wort. Jemand spricht, jemand predigt, jemand lehrt das Wort. Und das Wort ist in dein Herz hineingesät. Und jetzt hat er versucht, sofort dieses Wort zu stehlen. Aber er braucht auch deine Mitunterstützung. Und das ist die Frage, wie unterstützt du ihn oder wie unterstützt du Gott? Durch das, was du redest. Weil aus der Fülle deines Herzens redest du. Und wenn du das aussprichst, verlässt das dein Herz. Stimmt's? Aus der Fülle des Herzens redet der Mund und das verlässt durch deinen Mund. Und das, wie gesagt, das Problem. Weil, wenn wir es verstecken in unserem Herzen, das Wort, was wir gerade gehört haben, wir meditieren, wir lernen das auswendig. Wir halten daran fest. Nachdenken. Wie Maria es tat. Und dann sprechen wir das Wort aus, gesagt, Herr, du hast es gesagt. Ich glaube das. Dann fließt aus der Fülle deines Herzens Glaube und du übereinstimmst mit dem Wort Gottes und deswegen wird das Wort mit nicht gestohlen. Aber wenn du dann dagegen sprichst, ja, du hast gerade gehört, nochmal ja, unser klassisches Beispiel, du hast das Wort Gottes über Zehnten gehört und dann in dem gleichen Moment, du fährst nach Hause und dann sagst du, es funktioniert überhaupt nicht. Du sprichst genau das Gegenteil von dem, was du gerade gehört hast. Obwohl Gott sagt, prüf mich. Du übereinstimmst nicht mit dem Wort Gottes, was du gerade gehört hast, sondern das, was du in deinem Verstand aus der Fülle deines Herzens redest. Du sprichst genau das Gegenteil. Und in dem Moment, wo dieser Satz deinen Mund verlässt, kommt sogleich der Feind und stößt es weg. So das ist die Frage. Was sprichst du aus deinem Herzen aus? Stimmst du Gott zu oder stimmst du dem Feind zu? So wird das Wort gestohlen oder bleiben. Letztes. Jesus möchte uns mit seinem Wort erfüllen. Haben wir vorhin gesagt, 1. Korinther 2, 13, 14. Davon reden wir auch. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch deinen Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Der natürliche Mensch, Vers 14, nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und es kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Hier, nochmal. Natürlich und geistlich. Der Heilige Geist deutet das, der Heilige Geist offenbart das. Interessant, wenn wir über natürlich und geistlich jetzt sprechen, Jesus hat das auch erlebt. Johannes Kapitel 4, die Frau am Brunnen, ne? Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren gegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, denn ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß, Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinken wird, wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den werde nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das in ewige Wasser quillt. Die Frau redet von natürlichem Wasser. Jesus spricht von was? Von geistlichem Wasser, von dem Heiligen Geist. Und es wird eine Quelle in deinem Innern und quillt bis in die Ewigkeit. Ja? Und diese Quelle wird zu einem ein Ort, wo du gereinigt wirst. Es reinigt dich von innen nach außen. Stimmt's? Von innen. Und apropos Wasser, das mit Wort Gottes, das ist auch irgendwann mal hier klar. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Jetzt, um sie zu was? Heiligen, sie reinigend durch das was? Wasserbad im Wort. Unser Geist ist durch das Blut Jesu gereinigt, unsere Seele aber wird durch das Wort gereinigt. Und wo befindet sich in uns der Krieg? In unserer Seele, stimmt's? In unserem Verstand, in unserem Wille und in unseren Gefühlen. Deswegen ist auch, wenn wir Probleme haben mit unseren Gedanken und das zu überwinden, sei es Zorn, Bitterkeit, Stolz, was auch immer, dann brauchen wir Wasserbad, dass das Wasserbad uns reinigt. Lass mich so sagen, du nimmst dir ein Bad. Ja? Und wenn du dieses Buch jeden Tag liest, wird dieses Buch dich heiligen und reinigen. So deswegen, um Gottes Willen, sage ich dir, nimm nächste Woche ein Bad. Okay? Bitte, nimm ein Bad. Wenn du noch nie gemacht hast. Irgendwann regt man. Aber Gott möchte, dass du hier Bad nimmst, jeden Tag. Du trinkst und du reinigst dich durch das Wasserbad im Wort. So deswegen, ich lade dich ein, gesagt, hey, durch diese Serie jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Das ist nicht viel. Ein Kapitel. Und wenn du schon deinen Bibellesenplan hast, mach das weiter. Aber sonst, wenn du noch nie gemacht hast, einfach nur ein Kapitel pro Tag. Und dann versuch, so ein Bibelvers auswendig zu lernen von dem, was du gerade gelesen hast, wie wir gerade Jesaja 59, Vers 19. Ne? Wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Ah, das ist so, sinkt in meinem Herz. Und da werden wir immer wieder proklamieren, sagen, wenn der Feind kommt, wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Dem, das Wort, was ich wird zu einer Rema, wird eine Offenbarung für dich. Dafür möchte ich wirklich dich einladen, einfach das Wort Gottes zu lesen und darüber meditieren. Einfach durchkauen, geistlich ist von mir eine Kuh, die das Gras nochmal durchgekaut, nochmal, ja, wiederkauen. Bring das wieder hoch. Beschäftige mit ihm. Und dann wieder Ruhe lassen. Und dann komm wieder hoch. So meditieren wir Gottes Wort. Nicht diese komische Meditation, sondern meditieren mit dem hier. Beschäftige dich mit dem, was du gerade gelesen hast. Wenn du zum Beispiel liest Matthäus 4, man lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, der aus dem Munde Gottes kommt. Sag, Herr, ich möchte. Und dann betest du dieses Wort, Herr, ich lebe nicht nur aus meinem Brot und meinem McDonald's oder was auch immer du isst, sondern aus jedem Wort. Und sag, sprich zu mir durch den Wort. Dann liest du und dann meditierst du. Und dann wird dieses Wort dir eine Waffe. Und dafür wünsche ich dir. Amen.